Nehmt eure Bibeln und schlagt, wie schon angedeutet, das Buch Jona auf. Wo steckt Jona? Kleines Buch in den kleinen Propheten im Alten Testament. Wir werden in den nächsten zwei Predigten eigentlich durch Jona gehen. Ein kurzes Buch. Ich hoffe, wir werden nicht volumenmäßig überfordert. Wir werden heute die ersten zwei Kapitel mindestens teilweise lesen und schauen, was in diesen Kapiteln ist. Ich denke, wir wissen, wer Jona ist. Auch die Kinder wissen vielleicht schon, wer Jona ist, weil das ist eine bekannte Figur aus Sonntagsschulen, aus Kinderbibeln, eignet sich gut für Geschichten, weil da kommt Jona vor, Schiff, Sturm und vor allem, ja, der große Fisch. Der große Fisch, der kommt und Jona verschlingt. Und dann nach 3 Tagen und 3 Nächten wieder bing, aufs Land speit. Und was macht Jona dann? Er geht predigen. Er predigt in dieser riesigen heidnischen Stadt Nineveh. Und das Volk von Nineveh kehrt um und kommt zum Herrn. Und Jona gefällt das gar nicht. Es ist eine vielsagende Geschichte. Wir werden einige Punkte herausgreifen. Und die Kinder können auch auf ihren Blättern, wenn ihr wollt, mitzeichnen. Und aufnehmen, was ist der wichtige Punkt hier? Was ist der wichtige Punkt? Ich werde schon verraten. Der wichtige Punkt ist schon im Titel von meiner Predigt, steht schon auf dem Blatt, die Rettung ist beim Herrn. Die Rettung ist beim Herrn. Das steht in Kapitel 2 von diesem Jona-Buch im Vers 10. Wir kommen darauf. Was ich jetzt tun werde, wir werden zu dieser Wahrheit kommen. Wir werden schauen, was es heißt, dass Jesus die Rettung ist. Wir kommen darauf. Jona hat zu Gott, dem Vater, gebetet im Bauch des Fisches. Wir werden anschauen, was er und lesen, was er sagt. Und wir werden dann auch erkennen, was es für uns heißt, dass Jesus rettet. So will ich also vorgehen. Es ist, wie gesagt, Jonas Geschichte ist fantastisch, könnte man fast sagen. Es ist so fantastisch, dass einige Leute meinen, das kann nicht wahr sein. Wie kann das wahr sein, dass jemand von einem Fisch verschluckt wird, von einem großen Fisch verschluckt wird, 3 Tage lang und wieder dann hochpoppt? Und dann predigen geht. Wie kann es sein, dass eine Pflanze, werden wir in den folgenden Kapiteln lesen, eine Pflanze im Nu hochschießt, hochwächst aus dem Boden, um Schatten zu spenden? Das muss sicher ein Gleichnis sein, sagen viele. Aber nein, es ist als Geschichte, und das heißt als reelle Geschichte, als Historie geschrieben. Und wir lesen von Jona im Alten Testament in der Geschichte des Alten Testaments. Er wird erwähnt im 2. Könige, glaube ich, 2. Könige 14, 25 zum Beispiel, wird Jona erwähnt. Es ist keine Fantasiefigur. Der war ein Prophet Gottes im Alten Testament. Und wie wir schon gelesen haben in Matthäus 12, haben wir gehört, wie Jesus von Jona spricht. Als reelle Person, als reelles Ereignis. Das ist unser Vertrauen. Wir dürfen vertrauen, dass das, was wir hier lesen, keine erfundene Geschichte ist. Es ist Tatsache. Aber es ist ja wunderbar. Das ist ja der Punkt. Gott will etwas zeigen. Er will zeigen, was er tut. Und er tut etwas mit Jona in diesen Kapiteln. Wir behalten also das Buch, das kleine Buch, 4 Kapitel, aber kurze Kapitel, Wir behandeln es in zwei Predigten, heute und dann nächste Woche am Morgen. Und heute Kapitel 1 und 2 und nächste Woche Kapitel 3 und 4. Und wie gesagt, zentral in unserer Betrachtung ist dieser Vers 10 im Kapitel 2. Die Hilfe ist beim Herrn. Oder auch anders übersetzt, was steht bei euch vielleicht? Die Rettung ist beim Herrn. Oder bei Luther. Luther schreibt in einem Satz und kommt dann zum Schluss: dem Herrn, der mir geholfen hat. Also wir sehen, Hilfe, Rettung und Herr, das sind die zentralen Begriffe. Wir werden kurz auf dieser Reise zu diesem zentralen Punkt, und so habe ich es angeordnet, wenn ihr in eurem Bulletin schaut, etwas speziell angeordnet. Unten ist the bottom line, der Hauptsatz. Rettung ist beim Herrn. Und wir werden in drei Stufen relativ rasch steigen, wie wir dazu kommen. Und dann werden wir auf der anderen Seite wieder hochsteigen, wieder rückspulen. Was heißt das für uns? Parallel zu Jonas Geschichte. Was heißt es für dich und mich, dass der Herr unsere Rettung ist? Zuerst, Jona war bestimmt, das Wort zu verkündigen. Wir lesen die ersten drei Verse oder zwei plus etwas ganz am Anfang des Buches. Wenn ihr das Buch noch offen habt, liest mit. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai: Mache dich auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Das Wort, er ging zu Jona. Das heißt, Gott hat zu Jona gesprochen. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt: Jona, ich will, dass du zu Ninive gehst. Und so, dort sollst du verkündigen, dort sollst du predigen. Du sollst sagen, ihr seid Sünder und müsst umkehren. Rufe gegen Ninive aus. Das war sein Auftrag. Das Wort, er hat das Wort gehört und er hatte, musste das Wort weitergeben. Dann kommt das Wort aber. Wir wissen, das hat er nicht gemacht. Er ist weggerannt. Er ist geflohen. Er flüchtete. Er sagte nichts. Er war berufen, zu sprechen, zu verkündigen. Und was hat er getan? Mund zu, weg. Ich will das nicht. Aber trotz seines Ungehorsams, er wurde gezwungen zu reden. Wir kennen die Geschichte. Er war dann in diesem Boot, kam der Sturm und Jona hat versucht zu schlafen im Boot. Das darf nicht wahr sein, das muss über mich gehen. Und die heidnischen Seeleute kamen zu ihm und gesagt: Wer bist du denn überhaupt? Erklär, was hier los ist. Er wurde gezwungen zu reden. Was geschah dann mit diesen Heiden? Diese Seeleute, die waren nicht Juden, sie waren Heiden. Sie hatten andere Götter, lesen wir im Vers 5 zum Beispiel. Jona stellte sich dann als Hebräer vor, als Jude aus Israel und stellte den Herrn vor. Eben, er wurde gezwungen, er wurde zur Rede gestellt: Wer bist du? Was weißt du? Er wurde gezwungen zu reden. Und dann erst erklärte er, wer er ist, wer der Herr ist. Und was geschah? Was geschah mit diesen Heiden? Sie wurden errettet. Sie wurden gerettet. Der Herr ließ Gnade walten. Er gab diesen Männern Einsicht in ihre Situation und sie ließ Jona opfern. Jona wurde, das haben sie nicht gerne gemacht, aber sie hatten schlussendlich keine andere Wahl gesehen. Sie mussten Jona über Bord werfen, ins Meer, mitten im Sturm. Jona wurde geopfert, um Rettung zu finden. Und dann beteten sie. Sie beteten aufrichtig. Der Herr lehrte ihnen Furcht vor dem Herrn und Dankbarkeit. Wir lesen am Gegenende vom Kapitel 1, die Verse 14 bis 16. Da riefen sie zum Herrn und sagten: Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht. Und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Ist interessant, wir müssten nicht unbedingt diesen letzten Vers haben, weil geht es nicht eigentlich um Jona und um die Stillung des Sturmes? Das hatten wir schon im Vers 15 gelesen. Die Sturm legte sich. Es war ruhig. Aber nein, wir hören, der Herr sagt uns, was mit diesen Heiden passiert. Sie sind es, die gebetet haben. Und sie fürchteten den Herrn mit großer Furcht. Und sie brachten ihm Opfer dar und gelobten Gelübde. Es ging ihnen gut. Sie erfuhr die Rettung des Herrn. Mit Jona ging es doch weiter. Er kam nicht um. Wir lesen weiter der nächste Vers in Kapitel 2. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Jona wurde vom Tod bewahrt. Er starb nicht. Und seine Rettung war nicht Zufall. Unser Text erklärt ganz bewusst und explizit, der Herr hat so gewollt. Der Herr bestellte diesen riesigen Fisch und er verschluckte Jona. Neulich gab es im Internet, so auf sozialen Medien, habt ihr vielleicht gesehen vor ein paar Tagen, die Bilder von einem Mann in einem, auf dem Meer in einem Kanu, glaube ich, vor der Küste von Chile, wenn ich mich richtig erinnere. Der wurde von einem Wal geschnappt und das wurde von einem Freund oder Bekannten gerade auf dem Telefon gefilmt. Der wurde samt Kanu von diesem, ich glaube, das war ein Pottwal, wurde geschnappt und war weg. Aber nach ein paar Sekunden hat der Wal gemerkt, ups, ich habe einen Fehler gemacht, den will ich nicht. Der wurde wieder freigelassen, unter Schock wahrscheinlich. Es kam gut. Aber Jona, 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines großen Fisches. Stellt euch das vor, wenn wir uns überhaupt das vorstellen können. Irgendwie war ein Luftpaket in diesem großen Magen. Er erstickte nicht, er konnte leben, er konnte vielleicht etwas essen. Klingt etwas eklig, aber er konnte überleben innen, im Innenraum von diesem Fisch. Wahrscheinlich in ständiger Todesangst, Desorientierung, Dunkelheit, quälende Umstände. Es hat vermutlich gestunken. Der Herr brachte ihn zur Besinnung. Er war ja, die Lichter ging aus, auch im Bauch des Fisches. Aber wir haben doch etwas Licht. Er war Prophet schließlich. Er kannte Gott. Gott kannte ihn. Er kannte Gott und sein Wort und er wusste zu beten. Und das hat er getan. Und so kam es, dass er in diesen außergewöhnlichen Umständen im Bauch dieses Fisches außerordentliche Worte gesprochen hat, außerordentlich gebetet hat. Eigentlich ein Psalm gesprochen. Wir haben früher, vor ein paar Minuten, haben wir Psalm 30 gelesen. Es gibt Parallele zu dem, was Jona gesprochen hat in diesem Kapitel 2. Und wir werden die Verse lesen. Kapitel 2, Vers 2. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich: Verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen. Mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Das war sein Psalm. Und was steht dann? Und der Herr befahl dem Fisch, und der spie Jona auf das trockene Land aus. Es ist ein erstaunlicher Psalm. Ich mache vielleicht auf ein, zwei Sachen aufmerksam. Ihr merkt vielleicht, auch in unserer Übersetzung, vieles ist in der Vergangenheit geschrieben, als ob es schon geschehen ist, als ob er schon geholfen wurde, als ob er schon gerettet wurde. Aber er steckt noch im Bauch des Fisches. Der Text ist klar. Er redet im Bauch des Fisches und nachher, nach dem Gebet, wird er ausgespien. Jona weiß um die Möglichkeit, errettet zu werden. Er weiß, dass Gott groß ist. Er ist sicher, Gott wird retten. Er ist sicher, so sicher, dass Gott ihn retten wird, dass er schon in der Vergangenheit spricht: Du hast mich errettet. Du zogst mein Leben aus der Grube. Vers 7. Ist schlicht und einfach grammatikalisch in der Vergangenheit geschrieben. Vielleicht hat er schon gemerkt, wie er auch dort sitzt oder liegt oder auf dem Kopf steht, im Bauch, dass er schon frei war, dass Gott ihn schon befreit hat von seinem Verlorensein, von seinem Herumwandern auf der Erde. Er ist zu Gott zurückgekommen. Aber er weiß, es wird weitergehen. Er wird mehr erfahren. Er wird auch aus diesem Gefängnis freigelassen werden. Ich finde es faszinierend, und das sehen wir oft bei den Propheten. Unser natürliches Zeitgefühl kommt durcheinander. Wenn Gott etwas sagt, es ist, als ob es schon geschehen ist, so sicher ist es. Das sollen wir wissen. Wir meinen so oft, was uns zukünftig ist, was wir nicht sehen, ist ungewiss. Wir schreiben es vielleicht dem Zufall zu. Nur in der Vergangenheit sehen wir, was wirklich geschieht, was wirklich geschehen ist. Nur Vergangenheit ist konkret. Aber nein, für Gott ist Zukunft auch konkret. Für Gott, irgendwie können wir sagen, für Gott ist die Zukunft schon geschehen. Er steht ja über der Zeit. Und wenn Gott spricht durch die Propheten, sehen wir das durchschimmernd, diese zukünftige Sicherheit auch in der Vergangenheit. Und Jona, der Prophet, hat das gewusst und er hat das zum Ausdruck gebracht. Er wusste, er hat sich selbst in diese Klemme gebracht. War selber schuld. Er hat ja die Entscheidung gemacht, wegzurennen. Das war eine reelle Not. Das war ein tatsächliches Meer, ein wirklicher Fisch. Und da steckte er drin. Es war Gott selber, der ihn in die Tiefe geworfen hat, sagt er, Vers 4. Jona rief zu Gott, er betete und Gott hörte. Gott hörte. Verse 3 und Vers 8. Seine Rettung war so gut wie geschafft. Es war noch nicht physisch geschehen, erst nachher wird er aufs Land gespielt, aber es war so gut wie geschehen. Es war in Gottes Ratschluss. Es war Gottes Befehl. Es war in Gottes Wille schon geschehen. Und Jona beendet ja seinen Psalm mit diesem kurzen Satz, der das alles beinhaltet, alles in einer Nussschale sozusagen, zusammenfasst. Die Rettung ist des Herrn. Das war ja unser Bottomline, unser Hauptpunkt. Zu diesem Punkt wollten wir doch kommen in der Geschichte, in unserem Verständnis. Die Rettung ist des Herrn. Das ist auch auf Deutsch kurz. 5 Worte. Im hebräischen Original noch kürzer, 2. Und weil es nur 2 Worte sind, werde ich die sagen, werde versuchen, die auszusprechen. Yeshuata Ladonai. Und das sind 2 Worte, die Rettung oder die Hilfe des Herrn oder zum Herrn. Kein Verb, explizit ausgesprochen. Und das sind Worte, die wir vielleicht kennen. Vielleicht weißt du nicht, dass du sie kennst. Aber du kennst sie. Adonai, Jehova, das ist das Wort für Gott. Das war das 2. Wort. Und das 1. Wort ist Yeshua. Kommt das vielleicht bekannt vor? Da wird ein Name daraus gebildet, Jehoshua, im Hebräischen, im Alten Testament. Und da kommt auch das Wort Jesus. Jesus ist die griechische Version von Jehoshua. Es ist also nicht umsonst, es ist große Signifikanz und Wichtigkeit, wenn am Anfang des Matthäus-Evangeliums, wenn der Engel zu Josef kommt und sagt, Matthäus 1, 21, sie wird, Maria, deine Verlobte, wird einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Warum? Weil Jesus einfach ein schöner Name ist? Weil auch der Nachbarskind Jesus heißt? Das ist in Mode? Nein, er soll Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Deswegen wird er Jesus. Der Name ist, was er ist. Der Retter. Jehoshua, Jesus Christus. Die Rettung ist des Herrn. Jehoshuata la Adonai. Dieser kurze Satz ist der Angelpunkt der Geschichte. Und mit dem meine ich nicht nur diese Geschichte in Jona, sondern die Weltgeschichte überhaupt. Alles. Der Angelpunkt, der zentrale Punkt ist, die Rettung ist des Herrn. Think big, versucht groß zu denken. Ist das nicht so? Sehen wir das nicht so als gläubige Christen in Jesus Christus? Können wir das erkennen? Wenn wir das herunterbringen auf das Wesentliche in dieser Welt, in unserem Leben, in dieser ganzen Weltgeschichte, es ist, dass Jesus die Rettung, dass die Rettung ist beim Herrn. Alles Wesentliche kann darauf zurückgeführt werden. Alles Wesentliche in dieser Geschichte und in deinem Leben kann in diesem Licht verstanden werden. Und so wollen wir in den letzten Minuten diese Geschichte, die wir bisher jetzt gelesen haben, in den ersten zwei Kapiteln, wollen wir kurz zurückspulen. Man sieht das hier schematisch wieder, kommen wir wieder rauf auf der rechten Seite. Drei Punkte. Wir wollen sehen, was wir von Gottes zeitlosen Vorhaben im Leben von Jona, was wir davon haben. Was musst du heute in Klarheit sehen? Woran musst du dich klammern in den Herausforderungen, in den Fluten des Lebens? Vielleicht hast du das Gefühl, du steckst irgendwie bildlich jetzt genommen im Bauch eines Fisches. Fürchterlich. Das Leben stinkt. Ich sehe keinen Ausweg. Vielleicht steckst du in dieser Lage. Oder vielleicht kennst du Menschen, die in dieser Lage sind. Liebe Menschen. Zuerst, wir spulen zurück. Das Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Fisch. Wir wissen, Jesus war 3 Tage im Grab. Und wie wir gelesen haben, in Matthäus 12 schon, Jesus hat selber, auch bevor er gestorben ist, nicht wahr? Hat selber gewusst, hat selber diese Parallele gezogen. Der Menschensohn wird 3 Tage und 3 Nächte in Sheol sein. Im Tod, im Bereich des Todes eigentlich. Das hat Jesus gewusst. Gott wusste immer, wen er zur Rettung in diese Welt schickt. Er hat seinen Knecht auserwählt aus dem Haus Israels, um zu leiden, um umgebracht zu werden, um die Schuld zu tilgen. Aber am 3. Tag wieder vom Vater zum Leben erweckt zu werden. Das ist unser Herr Jesus Christus. Die Rettung ist des Herrn. Ja, in Jesus ist Leben. Jona wurde ins Meer geworfen, um die Seeleute zu retten. Einige Leute auf dem Schiff, einige Männer, aber im Vergleich zu der Welt nicht viele. Man würde sie vergessen. Mit Jesus wurde aber die Rettung für die ganze Welt geschaffen. Mit Jesus wurden auch deine Sünden ins äußerste Meer geworfen. Das steht übrigens im nächsten kleinen Buch, Micha, lesen wir, wie der Herr unsere Sünden ins äußerste Meer versenken ließ. Damit du gerettet wirst. Und Jona, der wurde wieder erweckt, sozusagen erweckt. Er kam aus dem Fisch, kam wieder an Land. Jesus auch kam aus dem Grab, aus dieser Höhle, erschien in vollem Leben. Jesus wurde vom Tod auferweckt und du mit ihm zum Leben. Wir können dann in der Geschichte unsere Errettung, deine Errettung in Jesus, nicht als ein nachträglicher Einfall von Gott, nicht, dass er gedacht hat, oh, ja, ich könnte die Welt erretten. Ich könnte Sandra erretten. Ephesio, Andrew. Es war sein Plan. Erlösungsplan vor der Gründung der Welt. Und er ließ das durchblicken, auch schon im Alten Testament, in diesen Geschichten, wie Jona, diese kraftvollen Wahrheiten. 1. Petrus 1,20. Ausersehen dazu war er vor Grundlegung der Welt, Jesus. Erschienen aber ist er am Ende der Zeiten um euretwillen. Jesus gestorben und am dritten Tag auferstanden. Der nächste Punkt, wir haben gesehen, wie die Heiden errettet wurden, die Heiden auf diesem Schiff. Jesus kam vom Haus Israels, er kam aber mit dem Evangelium für die breite Welt, für die ganze Welt. Er kam mit Liebe zu den Heiden, mit Liebe zu den Verlorenen und für die weite Welt. Und das hat die religiöse Ordnung der Juden gestört, enorm gestört. Warum sollten die anderen, die Ungläubigen, die Heiden errettet werden? Aber er kam, wie es geheißen hat, den Armen das Evangelium zu verkünden. Gefangenen Freiheit, den Blinden das Augenlicht zu geben. Das hat er erklärt, auch zum Beispiel in Lukas 4. Kennzeichnend für Jesus ist, dass er sich um die kleinen Leute kümmerte. Die Unwichtigen, die paar Heiden auf dem Schiff zum Beispiel. Die Vergessenen, die Kranken, die Sünder, die Verlorenen. Er sagt von sich, Lukas 19,10, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, diese Seeleute, die waren ja den Israeliten unwichtig. Sie verbrachten ja ihre Zeit zwischen den Welten, auf dem Meer. Aus dem Blick, verloren irgendwie, weg, anonym. Jona auch brauchte sie nur als Mittel zum Zweck, um einfach wegzukommen. Er hatte keine Beziehung zu ihnen, wollte keine Beziehung mit ihnen aufbauen, wollte sich mit ihnen nicht verkehren, wollte ihnen nicht über Gott erzählen, wollte nur schlafen und möglichst schnell in Tarsis sein. Aber das kam nicht so. Gott hatte andere Pläne. Es kam eine Not und diese Leute mussten schreien, ist ein Gott hier? Wer kennt Gott? Gott hat es ja anders geplant als alle anderen. Und diese Menschen wurden im Sturm gerettet nach dem Opfern von Jona. Sie lernten die Furcht des Herrn. Die Rettung ist des Herrn. Er rettet, wen er will, ungeachtet Verdienst, Namen, Herkunft. Und er rettet auch dich. Ist das nicht ein Trost zu wissen, dass er jede retten kann und vergeben kann, unabhängig davon, wie verloren, wie unsichtbar, wie tief gesunken. Jona selber. Tief, tief im Meer verschwunden. Weg, weg. Der Herr hätte sagen können, der nutzlos, dieser. Gut, er sagt einen schönen Psalm da unten, aber ich kann ihn nicht mehr brauchen. Tschüss, Jona. Nein, er hat Jona wieder aus der Tiefe gezogen. Wieder Leben gegeben. Er wendet Leben um. Er wendet Herzen und Willen um. Wir hatten angefangen mit dem Wort Gottes. Ganz am Anfang des Buches, wie es sich gehört, auch in Genesis, der Herr spricht. Der Herr redet, er sagt etwas. Und so wollen wir auch zu unserem letzten Punkt kommen. Das kräftige Wort Gottes. Das Wort Gottes zum Heil. Jona, der wurde bestimmt zu verkündigen. Jona, geht hin und verkündige. Sag weiter, was ich diesen Menschen in Ninive zu sagen habe. Wir sollten wissen, wie wesentlich das Wort des Herrn immer noch ist. Das Wort des Herrn ist seit dem Anfang der Bibel, seit dem Anfang des Buchs Jona, nicht weniger wichtig geworden. Wichtiger denn je ist das Wort des Herrn. Es ist Gottes Mittel zur Errettung. Vielleicht kennst du den Begriff Gnadenmittel. Wir benutzen es oft manchmal, wenn wir zum Beispiel von den Sakramenten reden. Gottes Mittel, wie er Gnade uns weitergibt und zeigt und spendet. Es gibt auch gewöhnliche Gnadenmittel. Das ist auch ein theologischer Begriff. Die gewöhnlichen Gnadenmittel. Und vornehmlich unter den gewöhnlichen Gnadenmitteln ist das Wort. Das Wort Gottes. Die Heilige Schrift. Einfach, denken wir. Ja, ja, natürlich. Aber behandeln wir das Wort so, mit dieser Wichtigkeit? Tun wir, was das Wort sagt? Oder wie Jona, ja, okay, Herr, gut, ich habe etwas anderes vor. Das Wort Gottes, und ich komme ja zu Jesus, Jesus ist das Wort Gottes. Jesus selber ist der Logos, das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Jesus ist das Wort. Und das Wort ist die Kunde von ihm und von seinem Kreuz, von seiner Rettungstat. Das Wort ist Gottes Kraft. Erste Korinther 17, 18. Denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen. Für die aber, die gerettet werden, für uns ist es Gottes Kraft. Jona wusste schon eigentlich von der Kraft Gottes. Er wusste, wie Gott ist. Er wusste, dass das, was Gott sagt, eine Wirkung hat. Und deswegen rannte er weg. Er wollte nicht das Wort an den Leuten in Ninive sagen. Das wollte er nicht. Aber er brachte sich in große Schwierigkeiten. Er setzte sich gegen das Wort Gottes. Er wollte das Wort Gottes verstecken und unterdrücken. Er wollte schweigen. Aber er durfte nicht schweigen. Er musste reden. Das Wort Gottes fand seinen unbeirrten Weg. Hebräer 4, 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Lass den Herrn durch sein Wort deine Gedanken und Sinne richten. Zu deiner Seligkeit und zu seiner Ehre. Halte nicht mit dem Wort zurück. Sei nicht scheu, es ist Gottes Wort. Liebe Gottes Wort, aber liebe Gottes Wort nicht nur, sondern bekenne es. Setze es ein, sprich von Gott. Nimm sein Wort in die Welt hinaus. Paulus sagt im Römer 1, 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Eine Kraft Gottes ist es zur Rettung für jeden, der glaubt, für die Juden zuerst und auch für die Griechen, für die Heiden. Also, was haben wir gesehen? zwischen diesen ersten Kapiteln? Was ist der Bottom Line? Was ist die Bilanz? Rettung ist beim Herrn. Rettung ist beim Herrn. Erkenne Jesus. Jesus rettet. Jesus ist der Angelpunkt der Geschichte. Ist Jesus und seine Errettung, ist das der Angelpunkt von deiner Geschichte heute, in der kommenden Woche? Was wird meine Geschichte, was wird deine Geschichte bestimmen, färben, Richtung geben? Ist es das, was ich für meinen Job mache? Ich habe gewisse vertragliche Dinge, die ich tun muss. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Familie, das Alltägliche. Schön und gut. Aber ist das Wichtigste, was alles andere färbt und Richtung gibt, ist es, dass die Rettung beim Herrn ist. Die Rettung ist des Herrn, in Jesus, gemäß seinem unbestreitbaren Wort. Erforsche sie, die Errettung, das Wort. Lebe sie aus, sei froh und dankbar. Amen. Wir wollen beten.